Hallo zusammen zum Podcast von Think and German und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut begonnen und ja, dann lasst uns nicht mehr lange um den heißen Brei reden und los geht's mit dem Wort des Podcasts. In dieser Episode geht es um den Ausdruck der Neujahrsvorsatz. Ja, wie schon zuletzt in den Episoden, ein Kompositum. Hier hat man Vorsatz am Ende des Wortes und das Wort beginnt mit Neujahr. Nach dem Jahr ein S. Neujahrsvorsatz. Erstmal, was ist überhaupt ein Vorsatz? Ein Vorsatz ist eine Absicht oder ein fester Entschluss. Etwas, was sich jemand bewusst und entschlossen vorgenommen hat. So heißt es auf duden.de. Und in vielen Ländern ist es gängig, dass man sich für das neue Jahr etwas vornimmt, dass man sich vielleicht ein Ziel steckt, das man erreichen möchte. Oftmals möchte man auch etwas verbessern. Zum Beispiel könnte man das Ziel haben, im neuen Jahr mehr Sport zu machen oder man möchte im neuen Jahr mit dem Rauchen aufhören. Vielleicht hat sich jemand vorgenommen, im neuen Jahr mehr zu lesen und so weiter und so weiter. Und wie fragt man andere eigentlich nach ihren Vorsätzen? Da kann man fragen, was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen oder was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr? Einer meiner Vorsätze ist zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr neue und gesunde Rezepte auszuprobieren. Das ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr. Ja, das war's mit dem Wort des Podcasts und es geht weiter mit der Redewendung. Los geht's! Ja, die Redewendung des Podcasts ist eine Standpauke halten. Und da sollte man vielleicht erstmal darüber sprechen, was eine Pauke ist. Also eine Pauke ist ein Schlaginstrument, eine Art Trommel, könnte man auch sagen. Und diese Pauke ist ein Instrument, was in fast jedem klassischen Konzert dabei ist. Und eins der häufigsten genutzten Schlaginstrumente im Orchester ist. Es hat einen kesselähnlichen Resonanzkörper, ähnlich wie ein Topf oder man könnte auch sagen ein hohler Körper. Und es gibt eine Membran mit Tierhaut oder dünner Kunststoffhaut bespannt, meist aus gegerbtem Kalbfell. Also da hat man rohe Tierhäute, die man zu Fell verarbeitet und die werden dann benutzt als Membran. Diese Membran wird mit zwei Schlägeln geschlagen und dabei werden Töne hervorgebracht oder Töne erzeugt. Diese Definition stammt vom Duden. Dieses Fell wird mit den Schlägeln angeschlagen, es schwingt und die Schwingungen werden an die Luft sowie den Kessel übertragen und dann gibt es einen Ton. Und je weicher das Material des Schlägels ist, desto wärmer klingt der Ton. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Standpauke. Also ihr habt bestimmt verstanden, was eine Pauke ist. Was ist jetzt eine Standpauke? Eine Standpauke ist ein umgangssprachlicher, ein salopper oder informeller Ausdruck für eine Strafpredigt. Also für eine Vorhaltung, für eine Belehrung oder Kritik. Wenn man davon spricht, dass jemand eine Standpauke hält, dann meint es, dass man jemanden kritisiert, tadelt, zurechtweist, jemandem Vorwürfe macht oder Vorhaltungen macht. Diese Definition findet man im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Woher kommt die Redewendung? Hier kann man auf duden.de die Information finden, dass sich der Begriff ableitet von der ursprünglichen Standrede, also einer Rede, die man im Stehen gehalten hat. Und studentensprachlich hat man diesen Ausdruck verstärkt. Und daraus hat sich dann die Standpauke entwickelt. Ganz ursprünglich hat man bei dieser Standrede eigentlich eine Grabrede gemeint, also eine Rede, die man am Grab hält. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden. Man sagt, eine Standpauke halten. Und pauken meint hier im Sinne von draufschlagen. Also man könnte symbolisch, könnte man das so erklären, dass man wie auf eine Person draufschlägt, indem man sie kritisiert, indem man sie ermahnt oder sie zurechtweist. Umgangssprachlich sagt man auch, man verpasst jemandem eine Abreibung. Und jetzt noch ein Beispiel zu dieser Redewendung. Und zwar habe ich die Redewendung gefunden im Kurier. Das ist eine überregionale österreichische Tageszeitung und die ist vom 15. Oktober 2023. Und da hieß es, Prinz William schien während der Rugby-Weltmeisterschaft am Samstag seinem Sohn Prinz George eine Standpauke zu halten. Und bei dem Artikel sieht man dann ein Foto, wie er ihm wahrscheinlich eine Standpauke gehalten hat. Okay, das war es mit der Redewendung und wir kommen zum Hauptthema. Los geht's! In dieser Episode geht es um die hoffentlich für euch spannende Frage, wie man produktiver arbeiten kann. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, irgendwie nichts oder wenig geschafft zu haben, obwohl ihr stundenlang an etwas gearbeitet habt. Vielleicht fühlt ihr euch an gewissen Tagen schnell ohne Energie oder es fällt euch manchmal schwer, euch auf die Arbeit zu konzentrieren. Und ja, vielleicht würdet ihr auch gerne effektiver und produktiver arbeiten. Und zu diesem Thema möchte ich zunächst auf einen Artikel aus dem Guardian eingehen über produktives Arbeiten und dann auf eine konkrete Technik, nämlich die Pomodoro-Technik und sie besprechen. Zunächst einmal dieser Artikel. Der Artikel heißt Struggling to be productive at work und der Artikel stammt von 2017 von einer gewissen Dr. Gabia Tolaikite. Hoffentlich ist es richtig ausgesprochen, ihr Name. Sie nennt hier 5 Basisregeln für produktiveres Arbeiten. Es beginnt damit, dass sie sagt, es ist sehr wichtig, regelmäßig Pausen zu machen. Nämlich nennt sie hier 10 Minuten nach jeder Stunde. Und diese Pausen braucht man auch, um den ganzen Tag über leistungsfähig zu bleiben. Morgens ist das Gehirn am aktivsten, schreibt sie in ihrem Artikel, und es macht den meisten Sinn, anspruchsvolle Arbeiten zu Beginn des Tages zu verrichten. Der zweite Punkt in ihrem Artikel ist, Stress zu reduzieren. Während man Stress erfährt, wird der Körper in einen gewissen Kampf- bzw. Fluchtmodus versetzt. Das Herz schlägt schneller, die Verdauung und das Immunsystem werden blockiert, das Blut fließt in die Gliedmaßen und die Energieversorgung des Gehirns wird reduziert. Es wirkt sich auf den präfrontalen Kortex aus und dieser präfrontale Kortex ist zuständig für das rationale Denken, Entscheidungen und Problemlösungen. Ja, und sie nennt hier als Strategie Atemübungen und Meditationen, um den Stress zu bekämpfen. Außerdem ausreichend Schlaf, weniger Kaffee kann helfen und ausreichende Bewegung. Das war der Punkt Nummer 2. Beim Punkt Nummer 3 geht sie darauf ein, dass es enorm wichtig ist, Multitasking zu beenden. Das Gehirn wechselt beim Multitasking von Aktivität zu Aktivität und die Konsequenzen sind Zeitverschwendung, es ist wahrscheinlicher, Fehler zu machen und man wird leichter gestresst. Sie empfiehlt daraufhin die Pomodoro-Technik, auf die ich gleich eingehen werde. Außerdem geht sie darauf ein, dass es wichtig ist, größere Aufgaben in kleine Schritte zu unterteilen. Wenn man nämlich Aufgaben hat, die ein großes Volumen haben, dann kann man auch schnell überwältigt werden davon. Und das kann sich auf das Schmerzzentrum auswirken, was wiederum zur Folge hat, dass es wahrscheinlicher ist, Aktivitäten aufzuschieben. Auch hier wieder nennt sie die Pomodoro-Technik, über die ihr gleich mehr erfahrt. Außerdem geht sie darauf ein, dass es wichtig ist, sich selbst für erreichte Aufgaben zu belohnen. Und das passiert schon, wenn man bedenkt, dass man Aufgaben erledigt, dass man aufgrund dieser Erledigung schon einen Dopaminschub auslöst, der wiederum Erfolg, Freude und Motivation zur Folge haben können. Dabei werden Blutgefäße geweitet und man hat mehr Energie. Das Gehirn hat mehr Energie. Ja, jetzt habe ich schon über die Pomodoro-Technik gesprochen. Vielleicht haben einige von euch schon etwas gehört von der Pomodoro-Technik. Es ist eine Methode des Zeitmanagements und diese Methode wurde in den 80er Jahren von einem Francesco Cirillo während seines Studiums entwickelt, weil er das Gefühl hatte, nicht produktiv genug zu arbeiten und sich nicht mal für einen kurzen Zeitraum auf eine Aufgabe zu 100% konzentrieren zu können. Die Ziele der Pomodoro-Technik oder das Ziel der Pomodoro-Technik ist es, ein Instrument oder einen Prozess bereitzustellen, um die Produktivität zu verbessern. Und das kann sich um eine Einzelperson handeln oder auch um ein Team. Und das wiederum kann weitere positive Folgen haben, nämlich die Nervosität zu reduzieren, den Fokus zu steigern, die Motivation zu erhöhen, die Entschlossenheit zu stärken und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, was ist jetzt eigentlich ein Pomodoro? Also Pomodoro stammt aus dem Italienischen und bedeutet Tomate. Und dieser Francesco Cirillo hat damals, als er seine Selbstversuche durchgeführt hat, eine Küchenuhr verwendet in einer Tomatenform. Und daher stammt der Begriff auch Pomodoro-Technik. Also ein Pomodoro ist ein Zeitabschnitt reiner Arbeit ohne Unterbrechungen. Und er definiert auch, wie lange ein Pomodoro dauert, nämlich sind es 25 Minuten plus 3 bis 5 Minuten Pause, nicht länger auf jeden Fall als 10 Minuten. Ja, diese 30 Minuten haben sich nach zahlreichen Experimenten als beste Länge herausgestellt. Was benötigt man jetzt für die Technik? Man benötigt eine Küchenuhr, eine To-Do-Liste, bei der man Aktivitäten nach Prioritäten notiert, dann eine, er nennt es Activity Inventory Sheet, also eine Aufgabenliste, vielleicht könnte man sagen Wochenplan. Und auf dieser Wochenliste notiert man, wie lange man den Arbeitsaufwand einschätzt für eine Aufgabe. Wenn man eine Aufgabe mit einem sehr hohen Aufwand bewertet, länger als 5 bis 7 Pomodoros, dann sagt er, man sollte sie auf jeden Fall zerlegen, diese Aufgabe. Ja, dann nennt er noch ein Protokoll bzw. Erfassungsbogen, auf dem man ja wichtige Erkenntnisse notiert, um den Arbeitsprozess zu verbessern. Welche Regeln gibt es? Also ein Pomodoro darf auf keinen Fall unterbrochen werden. Es gibt auch kein Viertel oder halbes Pomodoro. Also diese 25 Minuten müssen durchgezogen werden, ohne andere Dinge in dieser Zeit zu tun. Und wenn die Uhr klingelt, dann ist die Tätigkeit auch zwingend beendet, wenn auch nur vorübergehend. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Aufgabe fertiggestellt ist, sondern dass man sozusagen nach diesen 25 Minuten eine Pause einlegen soll. Also man darf auch nicht noch ein paar Minuten weiterarbeiten, selbst wenn man denkt, dass jetzt in diesen paar Minuten man die Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Nach dem Pomodoro trägt man ein Kreuz ein und macht dann eine Pause von 3 bis 5 Minuten. In diesen 3 bis 5 Minuten kann man aufstehen, durchs Zimmer gehen, sich ein Wasser holen, sagt er, oder andere Dinge tun. Auf jeden Fall ist es wichtig, in dieser Pausenzeit sich nicht mit anstrengenden, also geistig anstrengenden Dingen zu beschäftigen. Also nicht über Arbeitsthemen mit Kollegen zu sprechen, keine wichtige E-Mail zu schreiben und so weiter. Auf jeden Fall arbeitet man dann weiter, Pomodoro nach Pomodoro, bis die Aufgabe beendet ist. Und dann streicht man die Aufgabe durch auf der täglichen To-Do-Liste. Man notiert dann auch die Anzahl der Pomodoros, die man benötigt hat, ja, auf diesem Art Wochenplan. Nach 4 Pomodoros endet ein Zyklus und dann sollte man eine längere Pause machen von 15 bis 30 Minuten. Wie kann man Pomodoros effektiver machen? Er sagt, man könnte zu Beginn eines Pomodoros 3 bis 5 Minuten verwenden, um das alte Thema zu wiederholen und auch in den letzten 3 bis 5 Minuten die Arbeit, also die erreichten Dinge während dieser Zeit kurz zu wiederholen. Ja, was kann man noch sagen? Es ist wichtig, einen Zeitplan festzulegen, den auch einzuhalten. Und es ist sehr, sehr wichtig, Pausen einzulegen. Auch spricht er davon, dass Freizeit sehr wichtig ist, dass das Treibstoff für unseren Geist ist und dass Menschen keine Maschinen sind. Ja, er spricht von 7 bis 20 Tagen, um die Technik zu meistern und geht auch auf einige Probleme ein. Also es kann zum Beispiel bei Menschen, die sehr ergebnisorientiert sind, schwierig sein zu beginnen. Wichtig ist es, dass man keine Erwartungen zunächst an das Ergebnis hat. Man soll konzentriert arbeiten, aber es ist eben wichtig, nicht schnell zu scheinen, sondern tatsächlich schnell zu sein. Also wenn man jetzt unproduktiv ist zu Beginn und vielleicht 4 statt 2 Pomodoros benötigt, dann ist es kein Problem. Ja, wichtig ist, dass man irgendwann von diesen 4 auf 2 Pomodoros kommt. Ja, und dann steigt auch die Motivation, wenn man Tätigkeiten erledigt. Außerdem hat es Einfluss auf die persönliche Entwicklung. Und man soll auf keinen Fall in eine Panik geraten, wenn jetzt diese 25 Minuten laufen. Wenn man dieses Gefühl hat, man kommt in eine Panik, dann ist es umso wichtiger zu wiederholen, ein Review zu machen. Und was er auch sagt, man soll auf keinen Fall in der Freizeit die Technik einführen. Ja, weil dann würde die Freizeit keine wirkliche Freizeit mehr sein. Es gibt jetzt auch einige Stimmen zu diesem System. Zum Beispiel habe ich einen Artikel gefunden über einen gewissen Chris Winfield, einen Motivationsredner und Unternehmer, der auf die Pomodoro-Technik schwört. Und er sagt, dass er jahrelang damit kämpfte, seine Zeit richtig zu nutzen und dass er zum Teil 80 Stunden arbeitete, aber irgendwie nie richtig etwas fertigstellte, weil er nicht wusste, wie er effektiv arbeiten soll. Die Technik hat ihm sehr geholfen. Er sagt, dass er jetzt in 17 Stunden, was 40 Pomodoros entspricht, mehr erledigt als zuvor in 60 Stunden plus. Dann habe ich einen Artikel gefunden von einer Bloggerin, Bernadette Redl. Dieser Artikel ist ein Erfahrungsbericht hinsichtlich der Pomodoro-Technik. Und zwar hat sie dort über ihre Erfahrungen in einem Großraumbüro berichtet und ist dann auf Hindernisse in der Praxis eingegangen. Und dieser Artikel ist in der österreichischen Tageszeitung Der Standard 2018 erschienen. Und die hat gemeint, dass es ziemlich schwierig war zu Beginn im Großraumbüro nicht abgelenkt zu werden von Kollegen, von Telefonaten und so weiter. Und es hat auch ein bisschen gedauert, dass sich die Kollegen an ihre Arbeitsweise gewöhnt haben. Und sie hat die Pausen als zu kurz empfunden. Sie hat dann die Pausen ein bisschen verlängert auf 8 Minuten und dann aber wirklich richtige Pausen gemacht. Also sie ist durchs Büro spaziert und hat dann Energie getankt. Und es hat auch noch einen weiteren positiven Effekt, meinte sie. Sie hatte kein schlechtes Gewissen mehr, wenn sie mit Kollegen getratscht hat, also geredet hat. Ja, es gibt ja noch viel mehr zu erzählen. Auf der Website von Pure Consultant habe ich noch einige Vor- und Nachteile gefunden. Also man schreibt hier, dass es zu höherer Produktivität führen kann, die Technik, was man ja vermuten könnte. Und es kann dazu beitragen, Stress abzubauen, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Also alles relativ logische Punkte. Und dann werden hier aber auch ein paar Nachteile genannt, nämlich, dass die Pausen dazu verleiten können, sich zu sehr von der Arbeit abzulenken und dann die Produktivität dadurch eventuell gehemmt wird. Außerdem bemängelt man an der Technik, dass sie nur für bestimmte Tätigkeiten geeignet ist. Und bei komplexeren Tätigkeiten diese kurzen Zeitintervalle nicht ausreichend sein könnten. In einem Artikel in der New York Times, dieser Artikel heißt For Writing Software, a Buddy System, da schreibt eine Programmiererin über ihren Arbeitsalltag und sie schreibt darüber, dass es erschöpfend ist oder sehr erschöpfend ist, den ganzen Tag zu programmieren und sie viele Menschen kennt, die Pomodoro-Technik verwenden. Und sie machen 5 Minuten Pausen nach der 25 Minuten konzentrierten Arbeitszeit, so wie ich es schon hier erklärt habe, nach der Technik. Und manchmal hört sie auch andere Kollegen sagen, respektiere die Tomate. Das fand ich noch ganz, ganz lustig. Ja, was ist meine persönliche Erfahrung? Ich habe die Technik natürlich ausprobiert. Also ich hatte sie zuvor nicht ausprobiert, aber jetzt in den letzten 1 bis 2 Wochen habe ich sie getestet und habe überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Ich fand es ein bisschen schwierig, die Länge einer Aufgabe zu kalkulieren. Ja, und manchmal sind diese 25 Minuten dann auch, also ich habe es zumindest so empfunden, sehr, sehr konzentriert. Man kann unter einen gewissen Druck geraten durch diese Zeitlimits. Aber hier sagt ja der Erfinder der Technik, Francesco Cirillo, er sagt ganz klar, ja, dass man jetzt nicht hasten soll oder irgendwie versuchen soll, besonders schnell zu sein, sondern es geht darum, dass man lernt, seine Arbeitsweise zu evaluieren und zu verbessern. Also, dass man sozusagen erstmal überhaupt die Arbeitsweise beurteilt und herausfindet, ob man effektiv arbeitet und dann die Arbeitsweise verbessert durch die Technik, durch dieses immer wieder evaluieren, einschätzen, dann eine abschließende Beurteilung, zu sehen, wann man effektiv arbeitet, wann man vielleicht nicht effektiv arbeitet und somit sozusagen zu einer effektiveren Arbeitsweise kommt. Ja, ich kann noch kein abschließendes Urteil abgeben. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Meine Empfehlung an euch ist es, die Technik einfach mal auszuprobieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und ja, die Vorteile und Nachteile mal abzuwägen. Und vielleicht noch ein Tipp zum Ende. Wenn es schwierig ist, 25 Minuten ohne Unterbrechung an etwas zu arbeiten, dann soll man mit kürzeren Intervallen beginnen. Also einfach mal vielleicht mit 5 Minuten beginnen und so weiter und das dann steigern. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es war interessant für euch und die Pomodoro-Technik ist etwas, was ihr benutzen könnt in eurem Leben, in eurem Arbeitsalltag vielleicht. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Lasst gerne ein paar Sterne da, empfehlt den Podcast gerne weiter und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.